HR Info. Kultur.
Das Coronavirus hält die Kultur weiterhin in Atem. Auch die Film- und Fernsehproduktion ist in Stocken geraten inzwischen. Kinostarts von bereits fertig abgedrehten Filmen werden verschoben und Dreharbeiten abgesagt. Im Frühjahr sollten hier in Hessen die Produktionen für zig Filme richtig losgehen. Aber davon ist weit und breit nichts zu sehen.
Wir mussten 90% von allen Produktionen auf Eis legen. Das trifft uns ganz besonders hart. Wir können nicht reisen, wir können nicht mit großem Team drehen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns. Wir haben mehr als die Hälfte unserer Kollegen sind in Kurzarbeit. Wir haben einen kleinen Stab von Leuten in der Firma behalten, um überhaupt operabel zu sein, um überhaupt planen zu können für die Zeit nach der Krise.
Wolf Truchseß ist Leiter der Filmproduktionsfirma Westend Film und TV GmbH. Wir sprechen mit ihm darüber, was Corona für das Film- und TV-Geschäft heute und zukünftig bedeutet. Außerdem, Museum ist nicht mehr. Die Kunst ist jetzt auf der Straße. Und Besuch beim Kunstfotografen und Performance-Künstler Gerhard Lang im hessischen Otzberg. HR Infokultur mit Pablo Diaz. Auch in Zeiten von Corona. Ein festes Ritual gibt es bei vielen Fernsehzuschauern am Sonntag um 20.15 Uhr. Da ist Tatort im Ersten. Und das ist so seit 50 Jahren. Doch damit könnte bald Schluss sein. Warum? Natürlich wegen Corona. Denn die Fernsehdrehtermine müssen reduziert werden, um Kontakte auf ein Minimum einzuschränken, Mindestabstand zu halten und zu Hause zu bleiben. Die Konsequenzen daraus sind verheerend für die Filmindustrie. Es gibt nur wenige Branchen, die so sehr auf Nähe angewiesen sind, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Der Hessische Rundfunk zum Beispiel produziert für das Erste mehrere Tatortfolgen und Spielfilme pro Jahr. Müssen wir künftig darauf verzichten? HR-Info-Kulturreporter Jan Tussink ist dieser Frage nachgegangen.
Wenn am Sonntagabend diese Melodie nicht mehr ertönt, dann muss das ernste Gründe haben. Denn der Tatort ist die erfolgreichste Abendserie der ARD und das seit 50 Jahren. Wegen Corona sind die Produktionsbedingungen für den Tatortdreh erheblich erschwert. In Baden-Baden wurde der Dreh für einen Ludwigshafen-Tatort abgebrochen, während beim Kieler Tatort erst weitergedreht und dann vorläufig unterbrochen wurde. Beim Hessischen Rundfunk war der Tatort gerade abgedreht, als die Fernsehspielredaktion ins Homeoffice geschickt wurde, sagt Patricia Vasapollo, Chefin der HR-Spielfilmproduktion.
Natürlich ist auch die Spielfilmproduktion des HR durch Corona betroffen. Die Kollegen haben gerade die Produktion eines Mittwochsfilms abbrechen müssen. Im Moment sind wir aber gerade dabei, Wege zu finden, die Produktion baldmöglichst wieder aufzunehmen.
Natürlich unter Wahrung aller Corona-Hygienemaßnahmen. Und das ist nicht einfach in einer Branche, die auf Nähe angewiesen ist. Rund die Hälfte der Produktionen sei in irgendeiner Form von der Corona-Krise betroffen, schätzt Henning Teves von der Mediengruppe RTL und Co-Geschäftsleiter des hauseigenen Streamingdienstes TV Now. Die Vorlaufzeiten in der Fernsehbranche liegen im Unterhaltungsbereich größtenteils bei 3 bis 4 Monaten. Die Zeit drängt also und der Druck steigt. Derzeit entwickelt die Spielfilmredaktion des Hessischen Rundfunks ein Hygienekonzept, sagt Patricia Vasapollo. Dadurch habe sich aber die gesamte weitere Spielfilmplanung verschoben. Mit gravierenden Folgen. Denn einen Film mitten im Dreh abzubrechen, sei immer eine Maximalbelastung für alle.
Den Schaden, den Corona bedingt, den können wir im Moment noch gar nicht so genau beziffern, denn wir wissen ja noch gar nicht, wie sich das Jahr jetzt zu Ende entwickelt und wie auch Corona sich weiterentwickelt. Klar ist, dass die Ausfallhonorare für uns eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen. Im Moment versuchen wir aber, die noch aufzufangen, indem wir zum Beispiel die Drehbücher, wo das möglich ist, noch anpassen und Drehorte reduzieren.
Während die meisten Talkshows ohne Publikum weiterlaufen, melden immer mehr Sender und Produktionsfirmen Drehpausen bei Spielfilmen und Serien. Und das könnte sich langfristig auf das gesamte Fernsehprogramm auswirken. Bei Bavaria Fiction wurden die Arbeiten für den ZDF-Film Alle Nadeln an der Tanne am 9. Drehtag gestoppt. Bei der Telenovela Sturm der Liebe wurde die Sommerpause vorgezogen. Das Traumschiff muss pausieren. Und auch Streamingdienste melden überall auf der Welt Drehstopps. Bei Netflix sollen allein in den USA 70 Produktionen betroffen sein, darunter die Serie Stranger Things.
Wie viele Inhalte in der ARD ausbleiben? durch Corona, das wird sich konkret wohl erst im nächsten Jahr zeigen. Bis dahin haben die Sendeplaner der ARD aber noch viel Zeit, die Lehrstellen mit anderen Inhalten qualitativ hochwertig und sinnstiftend zu füllen.
Heißt das also, dass bald nur noch Wiederholungen laufen? Nein, verlautet auch das ZDF. Der Nachschub an neuen Programmen sei aufgrund eines wirtschaftlichen Vorlaufes gesichert. Und auch wenn die Zeit der Drehstopps vorbei ist, dürfte es in der Branche turbulent bleiben, weil sich dann womöglich Engagements der Schauspieler und Filmschaffenden überschneiden. Wie das Fernsehprogramm im nächsten Jahr also konkret aussehen wird, das lässt sich im Moment noch nicht sagen.
Jan Tussing über die Auswirkungen von Corona auf die Arbeit der Film- und Fernsehbranche. Wolf Truchsess leitet die Filmproduktionsfirma Westend Film und TV GmbH. Seine Firma produziert zwar nicht den Tatort, dafür aber viele andere Filme. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Truchsess, haben Sie auch wegen Corona Produktionen absagen müssen in diesem Jahr?
Ja, unbedingt. Wir mussten 90% von allen Produktionen auf Eis legen. Das trifft uns ganz besonders hart. Wir können nicht reisen, wir können nicht mit großem Team drehen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns. Wir haben mehr als die Hälfte unserer Kollegen sind in Kurzarbeit. Wir haben einen kleinen Stab von Leuten in der Firma behalten, um überhaupt operabel zu sein, um überhaupt planen zu können für die Zeit nach der Krise, wo keiner weiß, wann das sein wird und wie sich das alles gestalten wird.
Das heißt, über die Zukunft zum Beispiel Ihrer Firma können Sie nicht viel sagen, weil Sie im Moment nichts wissen.
Das belastet uns sehr, diese ungeheure Ungewissheit. Wir wissen nicht, wann es weitergehen wird, wie es weitergehen wird, wie werden die Sender sich überhaupt verhalten. Wird man sich für Projekte, die schon angeschoben worden sind, in die schon Entwicklungsarbeit geflossen ist, wird man sich da verbindlich committen auch? Oder wird jetzt eine allgemeine...
Also verbindlich zusagen.
Verbindlich zusagen, ja. Oder wird man jetzt sich erstmal zurückhalten, weil man unsicher ist, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich die Budgets entwickeln werden. Also das ist für uns eine ganz große Zeit der Unsicherheit.
Was würden Sie sagen oder wie würden Sie die Filme definieren, die Ihre Produktionsfirma macht?
Wir machen Dokumentarfilme überwiegend und dabei auch Dokumentarfilme, Geschichtsdokumentarfilme, die einen großen Anteil haben an Reenactments, das heißt an inszenierten Anteilen, wobei wir arbeiten wie beim Spielfilm auch, also mit Schauspielern, mit Ausstattern, mit einem großen Team. Und das geht momentan nicht.
Es wird ja auch darüber gesprochen, ältere Schauspieler und Schauspielerinnen nicht mehr zu besetzen, da sie zur Risikogruppe gehören. Wie finden Sie so einen Vorschlag?
Ja, ungeheuer. Erstens kann man keine guten Geschichten erzählen, indem man einfach Menschen einfach ausklammert aus den Drehbüchern. Das ist undemokratisch und paternalistisch, weil das sollten doch bitteschön diese Menschen selbst entscheiden dürfen, ob sie sich dem Risiko stellen oder nicht. Und Schauspieler machen das nicht nur, um Geld zu verdienen und ihre Familien zu ernähren, sondern die machen das, weil das ihre Kunst ist, weil sie sich ausdrücken wollen darüber und müssen.
Darf man davon ausgehen, dass zukünftig dank Corona oder wegen Corona der Inhalt der Filme ein anderer sein wird? Was denken Sie?
Nun, die Zahlen sprechen eigentlich dafür, dass uns eine Wirtschaftskrise bevorsteht, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können, wie sich das alles entwickelt. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit die Menschen eher fliehen wollen vor den Problemen des Alltags. Also ich denke, dass es eskapistische Stoffe diejenigen sein werden, die angesagt sind, die jetzt auch gesucht werden.
Also Corona wird nicht der Inhalt sein.
Nein.
Aber Sie müssen diese Situation, die wir jetzt zurzeit erleben, ja irgendwann thematisieren.
Reflektieren, ja. Nun, in den Reportagen und in den aktuellen Produktionen wird das ganz sicherlich thematisiert werden. Aber ich denke dennoch, dass es auch eine verstärkte Nachfrage gibt nach Stoffen, wo man auch der Situation etwas als Zuschauer etwas entfliehen kann.
Jetzt haben wir viel über die Krise gesprochen und die Auswirkungen von Corona auf die Filmbranche. Aber jede Krise hat auch ihre Gewinne. Wer wird denn in der Filmproduktionsbranche aus Ihrer Sicht am meisten von Corona profitieren?
Na, das werden die die Netflix und Co. sein, die Streamingportale, die jetzt schon gehörig zulegen. Netflix hat ganz erhebliche Zuwächse zu verbuchen und Amazon, denke ich, ebenfalls. Die sind jetzt schon die Gewinner. Die Börsenkurse sind signifikant nach oben gegangen und werden es auch nach der Krise, werden die Gewinner sein. Allerdings werden auch die das Problem haben, dass sie nicht genügend neuen Content, neues Programm nachliefern können. Das wird ein Problem sein, was uns alle betrifft.
Also dieses Wachstum der Streaming-Dienste ist dann endlich?
Ist endlich, weil ihr Fundus ist zwar groß, aber irgendwann brauchen auch die Großen, brauchen auch neue Filme, neue Serien, neue Inhalte und die müssen produziert werden.
Der Film- und TV-Produzent Wolf Truchsess war das. Wir sprachen über die Auswirkungen von Corona auf die TV- und Filmproduktion. Danke, dass Sie hier im Studio waren.
Dankeschön.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Trotz der vorsichtigen Öffnungen bleibt die Stimmung in der Kulturszene in Hessen gedämpft. Denn nach wie vor bleiben Auftrittsmöglichkeiten versperrt, weil viele Theater und Ensembles einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Und diese Unsicherheit betrifft auch viele Künstler und Kulturschaffende. Wir wollen wissen, wie Sie mit dieser Situation umgehen und wie das Ihre Kunst beeinflusst. HR-Inforeporterin Yvonne Koch hat sich mit Mundschutz und Mikro an der Stange in den Odenwald aufgemacht. Genauer gesagt nach Otzberg und hat dort den Kunstfotografen, Performancekünstler und Maler Gerhard Lang besucht.
Ein Pferdehof, eine Handvoll Häuser, der Turm des ehemaligen Wasserschlosses Nauses und rundherum Wald und Wiesen. Gerhard Lang lebt definitiv idyllisch.
Guten Tag.
Hallo erstmal.
Aber in dem kleinen Bungalow am Hang auch ziemlich abgeschieden. Deshalb trifft ihn die Kontaktsperre und Distanzpflicht nicht wirklich, versichert er mir.
Also man muss natürlich hier sagen, ich wohne hier im Odenwald in einem Dorf mit 40 Einwohnern und der Unterschied ist kaum merkbar.
Er legt den Kopf kurz schief, denkt nach und gibt dann zu, dass das nicht ganz stimmt. Denn natürlich hat er über Telefon und Internet schon auch Kontakt zur Außenwelt. Und vor Corona haben die Vorbereitungen zu Ausstellungen, Absprachen zu Texten oder Reiseplanungen manchmal schon ganz schön Druck erzeugt.
Und ich weiß ja, überall in New York, da sind die getrieben und Ausstellungen hin und her. Das hat ja alles nicht stattgefunden. Das heißt, die Ruhe, die dort eingekehrt ist, ungewollterweise, die ist dann auch zu mir rübergekommen. Das heißt, ich habe das dann irgendwann auch gespürt. Oh, alles kommt jetzt runter. Das heißt, das ist schon ein Gefühl, das ich mitgenommen habe. Für mich war das gut.
Also gut für seine Arbeit. Denn im Moment muss er nirgends hinreisen. Nicht mal zu den wenigen Ausstellungen, in denen seine Werke im Moment überhaupt gezeigt werden.
Also Hongkong zum Beispiel jetzt, die haben zu mir gesagt, ich muss nicht kommen. Das heißt, es wurde einfach hingeschickt und damit haben wir das schon mal abgelegt. Eine andere Ausstellung, da hat mich ein netter Künstlerkollege in Hamburg eingeladen. Und diese Ausstellung ist natürlich erstmal geschlossen worden.
Bis September hat Gerhard Lang also erstmal frei. Für seine Kunst hat das Vorteile.
Ich konnte mich auf meine Sachen hier konzentrieren. Zum Beispiel arbeite ich mit einem alten Phantombildgerät vom BKA. Und das ist eine Arbeit, die so aufwendig ist. Das habe ich jahrelang liegen gelassen.
Er lotst mich von der Terrasse in einen vollgestopften Raum im Souterrain. Ein schmales Bett auf der linken Seite, daneben ein Schubkastenregal aus den 70ern, rechts an der Wand ein Schreibtisch mit Computer und in der Mitte eine Art Koffer, über dem eine Kamera installiert ist. Lang startet das Gerät, legt ein Passbild auf eine Glasplatte und schiebt die in einen Schlitz.
Sie haben also praktisch ein Basisbild, das der Kamera gegenübersteht. Und zwischen der Kamera und dem Basisbild werden Spiegelmasken eingeführt. Zum Beispiel den Augenspiegel. Er verdeckt die Augen des Basisbildes und spiegelt nun von einem zweiten Bild die Augen über das Basisbild.
Auf dem kleinen Bildschirm neben dem Kasten hat das Passbild jetzt Affenaugen. Andere Glasplatten verpassen dem Grundbild Hundeohren und einen riesigen Schmollmund. Lang wirkt jetzt hochkonzentriert. Da ist der Künstler ganz in seinem Element. Aber als wir wieder draußen sind, gibt er zu, dass der internationale Lockdown zwar gut für seine künstlerische Arbeit ist, aber nicht unbedingt für seinen Geldbeutel. Denn immer noch sind viele Galerien geschlossen. Seine Kunst kann also von potenziellen Käufern kaum gesehen werden.
Für eine Ausstellungsbeteiligung kriege ich kein Geld. Also das bekomme ich dann, wenn verkauft wird. Das heißt, wenn jetzt die Ausstellungen im September nicht stattfinden, das wird dann schon langsam ein Fiasko.
Auch eine andere Einnahmequelle ist weggebrochen. Weil die Kunsthochschulen in Mainz, Kassel, Wien oder Schottland geschlossen sind, kann er auch nicht unterrichten. Gerhard Lang kratzt sich den graumelierten Bart.
Also das ist ein Thema, das einem ständig begleitet, ganz klar. Hartz IV, das würde für mich jetzt erstmal versucht, darum zu kommen. Das wäre wirklich Ultima Ratio. Ne?
Apropos Ratio. Sein Verstand, seine Philosophie hat Gerhard Lang schon immer in seine Kunst einfließen lassen. Aber jetzt geht es um mehr, meint der Künstler.
Jetzt haben wir eine Zeit, wo wir uns alle natürlich auf die Wissenschaft stürzen. Also auf das scheinbar immer Verständliche. Und hier hat für mich die Kunst vorher schon die Aufgabe gehabt, aber jetzt umso mehr, dass wir diese Welt nicht nur im Sinne des Verständlichen betrachten und wahrnehmen, sondern dass wir auch die andere Seite dieser Welt wahrnehmen. Das, was eben nicht verständlich ist. Dinge, die wir nicht nachvollziehen können, die uns irritieren, die uns fremd sind, unangenehm. Das ist eigentlich die Aufgabe, die die Kunst hat, das hineinzubringen in diesen Alltag. Und das ist jetzt noch wichtiger als vor Corona.
Die Stimmung bei den Kulturschaffenden. Yvonne Koch besuchte den Kunstfotografen und Maler Gerhard Lang im südhessischen Otzberg. Viele Museen und Galerien in Hessen öffnen wieder ihre Pforten, ganz vorsichtig und mit vielen Regeln zur Distanzwahrung und Anzahl der Besucher. In anderen Ländern in Europa bleiben die Museen weiterhin geschlossen. Wer in den vergangenen Wochen Kunst oder Kultur sehen und betrachten wollte, der musste ins Internet ausweichen. Zahlreiche Museen haben Teile ihrer geplanten und wegen Corona dann geschlossenen Ausstellungen in die virtuelle Welt verlagert. Aber das ist gar nicht notwendig, denn in Städten wie Mexico City, London, Paris, New York oder Los Angeles ist die Kunst praktisch auf der Straße. Murals, also große Wandbilder, sind in diesen Städten schon lange ein Ausdrucksmittel für Künstler gewesen, mit zum Teil politischen oder provokanten Inhalten. Auch die Corona-Pandemie ist jetzt als Street Art sichtbar geworden, ganz besonders in Los Angeles. Das zeigt Katharina Wilhelm in ihrem Beitrag auf.
Eine große Straße in Santa Monica, eine Stadt, die normalerweise vor Lebensfreude nur so strotzt. Surfer, Reiche und Schöne laufen hier auf den Gehwegen entlang, im Hintergrund blitzblauer Himmel und Palmen. Normalerweise. Jetzt sind weniger Autos als sonst unterwegs, viele Geschäfte sind dunkel, teilweise mit Holzlatten verschlossen. Trostlos wirkt das alles, doch ein kleines Highlight zeigt sich in einer Nebenstraße. Ein Wandbild in leuchtend bunten Farben. Love steht dort dutzende Male und darüber eine große Schrift. Love is standing 6 feet apart. Liebe ist, 2 Meter Abstand zu halten. Die Straßenkunst stammt von Ruben Rojas, der schon vor der Krise seine Kunstwerke vor allem im strandnahen Santa Monica an diverse Wände gepinselt hat. Ich spreche mit ihm über eine Videochat-App.
I use typography and color. Color makes us happy.
Ich benutze Typografie und Farbe für meine Kunst. Farbe macht uns alle glücklich. Mir geht es dabei immer um das Positive, die Kraft der Liebe. Und ich hoffe, dass ich in diesen Zeiten vermitteln kann, dass wir uns von der Liebe, nicht von der Angst leiten lassen sollten. Ruben Rojas, breites Lachen, meist mit einer Baseballkappe bekleidet, fand, dass sich Los Angeles in der Pandemie erschreckend verändert hat. Genau deswegen wolle er eine gute Botschaft in die Welt tragen. Man sieht jetzt seine Lieblingsbar oder den Kaffeeladen verrammelt und es sieht aus wie bei der Zombie-Serie The Walking Dead. Deswegen wollte ich den Läden etwas Gutes tun, habe dort meine Straßenkunst angemalt. Alles ganz legal, versteht sich. Viele Geschäfte engagieren extra Künstler, auch um Aufmerksamkeit zu generieren. Egal, wo man in Los Angeles entlangfährt, die Straßenkunst ist allgegenwärtig. Und die Künstler sind schnell, immer am Puls der Zeit. Nachdem der Basketballstar Kobe Bryant sowie dessen Tochter bei einem Hubschrauberabsturz tragisch ums Leben kam, fanden sich bereits einen Tag später riesige Wandbilder mit den beiden an vielen Orten der Stadt. Die Corona-Pandemie hat nicht nur für leere Straßen in der sonst so notorisch von Stau verstopften Stadt gesorgt. Immer wieder sieht man das Thema Corona auch im öffentlichen Raum. Sei es an der Strandpromenade in Venice Beach, wo sich 2 Menschen mit Mundschutz küssen, gemalt von der Künstlerin Ponywave, dass er einen romantischen Zugang zu dem Thema findet. Manche Nachrichten sind auch eher simpel. Stay home, life is beautiful. Bleib zu Hause, das Leben ist schön. In weißer Schrift, auf knallrotem Grund, ist ebenso eines der meist fotografiertesten Wandbilder der Zeit. In West Hollywood hat der Künstler Hijack 2 Soldaten an eine Wand gemalt, bewaffnet mit Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier. Das Bild wirkt eher düster und dystopisch. Nicht alle Graffiti- und Street-Art-Künstler wollen positive Nachrichten verbreiten, sondern auch zum Nachdenken anregen und eher kritisch sein. Kalifornien hat bisher fast Glück gehabt in der Coronavirus-Krise. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA verzeichnet wenig Tote im Gegensatz beispielsweise zu New York. Trotzdem, die Auswirkungen sind für die Wirtschaft immens und vor allem die Ärmsten leiden. Obdachlose und illegale Migranten, die allesamt auch noch einen schlechten Zugang zu Medizin haben. Auch Streetart-Künstler Ruben Rojas will mehr als nur ein paar Leute zum Lächeln bringen. Er hat seine Corona-Streetart auch auf T-Shirts drucken lassen. Der Erlös gehe an einen guten Zweck, sagt er. Ich hatte sowieso schon eine T-Shirt-Kollektion auf meiner Webseite. Ich konnte also schnell reagieren. Und das Geld soll nun an eine Organisation aus L.A. gehen, die sich um die negativen Auswirkungen der Pandemie kümmert, den Obdachlosen zum Beispiel hilft. Das ist eine gute Gelegenheit. Die ersten paar hundert Shirts habe er schon verkauft, sagt er. Der Scheck sei demnächst unterwegs.
Street Art Kunst in Los Angeles für einen guten Zweck in Zeiten der Corona-Pandemie. Katharina Wilhelm berichtete. Das ist übrigens nicht die einzige Benefizaktion gewesen, die zurzeit für die besonders durch die Corona-Pandemie betroffenen Menschen in den USA organisiert wird. Anfang der Woche haben Stars wie Alicia Keys, Billy Joel, Sting oder Jennifer Lopez mit einer Benefizaktion Geld für Bedürftige in der von der Pandemie besonders hart getroffenen Metropole New York gesammelt. Insgesamt sind so 115 Millionen US-Dollar, etwa 106 Millionen Euro, für die Wohltätigkeitsorganisation Robin Hood zusammengekommen. Eine Stunde dauerte die größtenteils vorab aufgezeichnete Show Rise Up New York, die im US-Fernsehen gezeigt wurde. Das Geld soll unter anderem New Yorker unterstützen, die in der Krise ihren Job verloren haben.
Hey New York, it's time to rise up.
Zeit zum Aufstehen. Ermuntert ein New Yorker seine Stadt. Robert De Niro ist der Opener zu einer Liebeserklärung. Eine Stunde lang lässt sie Millionen Menschen mehrmals die Tränen laufen, auch woanders in der Welt. Für andere ist New York das Zentrum des Universums, aber für die New Yorker selbst ist sie ein Zuhause. Corona fordert Distanz, aber die Gemeinde der New Yorker bringt die Pandemie zusammen.
Hey neighbors, welcome to Rise Up New York.
Komödiantin und Schauspielerin Tina Fey meldet sich von ihrem Lieblingsort, um die Show zu moderieren.
30 Rockefeller Plaza. But it's very quiet here right now.
Der sonst so quirlige Rockefeller Plaza ist verstummt. Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt getroffen, aber kaum einen Ort so hart wie New York City, sagt sie. Hunderttausende New Yorker sind arbeitslos. 2 Millionen unserer Nachbarn haben nicht genug zu essen. Und deshalb sind sie hier und von hier aus in der ganzen Welt. Stars wie Billy Joel, Jennifer Lopez und Mariah Carey melden sich mit Musik und Videobotschaften aus ihren Studios und Wohnzimmern.
We can do this together.
Um gemeinsam für ihre Nachbarn zu sammeln, über die Hilfsorganisation Robin Hood.
We're all in this together. We'll make it through. Together.
Wir schaffen das zusammen, feuert Wahl-New Yorker Sting vom Central Park an. Selten geht ein Konzert ohne Live-Publikum so an die Herzen. Musiker, Schauspieler, Restaurantbesitzer, Politiker, New Yorker eben.
But if you prepare yourself, you can do it. Everybody can do it.
A message in a bottle.
Auch die Band Bon Jovi, die Moderatoren Trevor Noah und Jimmy Fallon sind dabei. Schauspieler wie Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick und Jake Gyllenhaal. Sie alle wollen die Stadt wieder leuchten sehen. Und Sängerin Barbara Streisand stimmt ein. Ich kann es gar nicht abwarten, bis die Lichter in den Theatern auf der ganzen Welt wieder angehen. Und insbesondere am Broadway.
Especially Broadway.
Und am Ende gibt es dann ein ganz großes Licht, als Moderatorin Tina Fey den Umschlag öffnet und es selbst kaum fassen kann, wie viel die Menschen für ihre Stadt gespendet haben.
Ist das real? Okay. $115 million. $115 million. What a great day for New York. Thank you to everyone who gave and gave and gave from all over the world.
Benefizkonzert im US-Fernsehen für New Yorker, die wegen Corona ihre Arbeit verloren haben. Ein Beitrag von Antje Passenheim. Soweit HR Info Kultur. Diese Sendung finden Sie wie immer online auf unserer Homepage hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Díaz.